Und ich möchte heute so ein bisschen dranbleiben, eigentlich in der Themenreihe, die wir ja schon die ganzen letzten Tage hatten. Für die, die jetzt nicht zugeguckt haben in der Zeit oder die Tage nicht da waren. Es ging um Beziehungen. Es ging um Beziehungen. Ja, die Beziehung zu mir selbst im Hinblick auf Gott. Es ging um Ehe, es ging um Freundschaften in den letzten Wochen. Und ich möchte heute einfach mal die Chance nutzen, mal reinzugucken, wie ist denn das eigentlich in Gemeinschaft? Wie funktioniert denn das in Gemeinde? Wie funktioniert das in den Bibelkreisen, an den Orten, überall in der Stadt, in den fünf, die wir vor uns gehört haben? Weil man ja irgendwie denkt, eigentlich müsste es doch klappen. Eigentlich müsste das doch alles total super laufen. Wir sind überzeugte Christen. Es sind nur tolle Menschen in einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft, mit denen man sich versteht. Gott hat zugesagt, Gemeinde und Gemeinschaft zu segnen, das Miteinander zu stärken. Man verfolgt gleiche Ziele. Man will gemeinsam irgendwie im Glauben vorankommen, Dinge miteinander bewegen, Menschen zu Jesus bringen. Und irgendwie erlebt man es doch ganz oft anders. Ganz oft ist es doch irgendwie so, dass man sich denkt, manchmal ist einfach nur der Wurm drin. Das, was Ralf vorhin so schön beschrieben hat, wir haben uns als Gemeinde aufgemacht, dieses Haus zu entwickeln, zu entwerfen, uns auf den Weg zu machen, eine Vision voranzubringen. Und es ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, manchmal kam Raffi so Dampf aus beiden Ohren raus, weil man sich denkt, mir geht es manchmal leider auch im Haus so oder auch in manchen Gruppen und Kreisen, dass man sich denkt, im EC, vielleicht im Mitarbeiterkreis, ach kommt Leute, lasst uns doch einfach vorangehen. Oder woran hängt es denn eigentlich gerade? Und manche sagen, Gemeinde ist auch immer wieder ein guter Grund, Vergebung und Nächstenliebe zu üben. Dabei spielt ja aber irgendwie Gemeinde und Gemeinschaft irgendwie für den Glauben eine ganz besondere Rolle. Und ich habe mir gedacht, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, würde ich gerne nochmal so ein paar Bilder zeigen, die in der Bibel gebraucht werden, die für Gemeinde stehen, um irgendwie zu zeigen, wofür ist denn Gemeinde da, wofür ist Gemeinschaft da? Und dann nennt die Bibel zum Beispiel Epheser 2 das Haus Gottes, die Wohnung Gottes. Wer bei uns Mitglied wird, hier in der LKG in Leipzig, der bekommt zur Mitgliedschaft so einen kleinen Lego-Baustein. Das ist irgendwie unser Sinnbild dafür zu sagen, jeder Einzelne, der hier sitzt, der in Markranstädt sitzt, in Lucca sitzt, ist ein kleiner Baustein, der irgendwie gemeinsam dieses Haus Gottes baut, in dem Gott sagt, da will ich wohnen, da will ich selber anwesend sein. Quasi die Rahmenbedingungen zu schaffen. Oder Gemeinde wird als Braut verglichen. 2. Korinther 11. Da habe ich mich sofort auch wieder an meine eigene Hochzeit erinnert. Das ist doch was irgendwie was total Schönes. Ja, eine Braut, wenn man die so zum ersten Mal sieht und die ist richtig schön. Aber der ist, wenn man so sieht, alles quasi in die Hände gelegt. Gott sagt in dem Sinne, die Gemeinde ist meine Braut, zu sagen, eigentlich alles, was mir gehört, das soll auch dir gehören. Das will ich mich nicht für mich alleine behalten, sondern das will ich mit dir teilen. Und zwar alles im Leben. Die schönen Sachen, die negativen Sachen, alles, was ich habe und was ich bin, soll auch dir gehören. Die Bibel sagt, 1. Timotheus 3, Gemeinde soll in gewisser Weise ein Fundament sein. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Das steht bei uns draußen an der Wand. Und die Gemeinde soll sozusagen ein gewisses Fundament sein, auf dem man sicher baut. Das ist übrigens, fand ich total spannend, das Fundament eines Windrades. Ich fand das total krass, wie viel Stahl und wie viel Beton und alles da in diese Erde gegossen wird. Ja, dass das richtig Halt hat und nicht einfach mit jedem Windstoß umfällt. Gemeinde soll das sein, dass im Glauben Halt entsteht. Dass man andocken kann, dass man eben nicht einfach umgeweht wird von dem, was im Leben auf einen einprasselt. 1. Korinther, Gemeinde wird als Feld verglichen. Ein Ort, in den ich mich einwurzeln kann, aus dem ich meine Nährstoffe ziehen kann, in dem ich wachsen kann in meinem Glauben, wo ich Jesus kennenlernen kann und daraus Kraft ziehen kann und am Ende Frucht bringen kann. Ja, Gemeinde als Acker, Gemeinde als Feld. Das nächste Bild, das hat Reini vor uns ja, gesagt, Gemeinde wird auch verglichen ja, mit einer Herde, ne? Eine Gruppe an Menschen, die sich eigentlich nur gemeinsam auf den Weg machen, die zusammengehören und die ihrem Hirten folgen. Und da sagt Jesus, das bin ich selber. Ja, Gemeinde als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, gemeinsam. Und 2. Korinther 6, ein letztes Bild. Gemeinde als Familie. Das haben wir auch in Reinis erster Predigt zum Thema Beziehungen ganz schön gehört. Ne? Der verlorene Sohn. Ja, wo es um wirklich Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung geht. Ja? Und wir uns miteinander eigentlich Geschwister sind. Ja? Deswegen kommt ja eigentlich auch die Anrede, ne? Brüder und Schwestern. Dass man viel mehr zusammengehört als ja, einfach nur so mit jemandem, dem man irgendwo begegnet. Ich habe mich gefragt, sind das unsere Kreise, sind das unsere Orte? Wo muss man vielleicht manche Schritte gehen, dass manches auch wieder wird? Und wo kann man sich freuen, dass es so ist, dass man wirklich wachsen kann? Ja, und zum einen hat Gemeinde so viele wichtige Aufgaben, so viele wichtige Funktionen, die in diesen Bildern ausgedrückt werden. Und ich bin der Überzeugung, Glauben ohne Gemeinde ist sehr schwierig, sehr angefochten. Ja? Aber auf der anderen Seite bringt so eine Gemeinde immer Konfliktpotenzial mit sich. Das war schon immer so. Ne? Das ist auch nicht heute so und das geht auch nicht uns nur so, das geht manchen Gemeinden so. Und da geht es ja auch nicht immer nur um die großen Fragen, sondern manchmal auch um die kleinen. Ja? Welche Farbe hat unser Teppich oder unsere Fliesen, keine Ahnung was. Aber im Endeffekt Konflikte oder dass es miteinander, die Beziehungen in Gemeinde angefochten sind, war von Anfang an so. Ja? Zum Beispiel im 1. Korinther, ja, da streitet sich die Gemeinde darum, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Lehre? Ist es Apollos oder ist es Paulus? Wer hat denn nur recht? Und da sind die richtig miteinander in Konflikt geraten und haben sich heiß geredet. Noch viel krasser, 1. Korinther 15. Da geht es darum, dass die Gemeinde irgendwie so dran zweifelt, dass das mit der Auferstehung so war oder nicht. Konfliktpotenzial. Ja, Galater 5. Ist denn die Beschneidung noch notwendig für Leute, die zum Glauben kommen, für Heiden? Müssen die denn noch beschnitten werden oder nicht? Heute zucken wir da mit den Schultern und sagen natürlich nicht. Aber für die Gemeinde in der Zeit war das ein Riesenproblem. Darüber sind die richtig aneinander geraten. Oder Apostelgeschichte 22, ne? Da kommen Leute und ja, ihr habt euch als Gemeinde irre machen lassen in dem, was ihr ja, tut. Wenn man Gemeinde, ne, wie man so in den Bildern sieht, als diese besonderen Orte begreift, denke ich, wird Gemeinde eben auch immer der Ort sein, der besonders angefochten ist. Weil er ja genau meinem Glauben einen Schutzraum bieten will. Ja, und das gefällt dem Teufel einfach nicht. Ja. Der will nicht, dass ich glaube und der will nicht, dass ich irgendwo Halt finde. Und deswegen bin ich der Überzeugung, Gemeinde wird immer angefochten sein und bleiben und Gemeinde wird leider, solange der Herr Jesus nicht wiederkommt in dieser Welt, verfolgt sein. So bitter und so traurig, wie das ist und so sehr, wie man darüber weinen kann. Das ja, macht jetzt erstmal nicht fröhlich, wenn ich das so erzähle. Aber man lernt vielleicht so ein bisschen da irgendwie diesen Blick zu kriegen, Gemeinde ist unglaublich wichtig. Für mich, für meinen Glauben und für die Leute um mich rum. Und dann muss man sich denn die Frage stellen, was kann denn diesem Ganzen überhaupt Halt geben? Ja, wo findet Gemeinde sozusagen auch einen gewissen Schutz? Wie kann man sich gegenseitig gegen sowas auch stemmen? Ne? Und der erste Punkt ist natürlich, dass Beziehungen stimmen. Nochmal das Bild, ja? Hat Reini auch schon ganz am Anfang gezeigt. Ich habe mal geklaut, Entschuldigung. Ne? Gott obendran. Ich als Mensch und die anderen Menschen und die Dinge um mich herum. Und alles miteinander steht irgendwie in einer gewissen Wechselseitigkeit. Vieles bedingt sich miteinander. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen und steht in Beziehung. Und am ersten soll es tatsächlich mal so ein bisschen auch um die Beziehung zu mir selbst gehen. Und ich möchte gerne einen Bibeltext lesen. Römer 12, 3 bis 21. Und ich würde ihn vorlesen und ich würde dann Rico bitten, dann einfach mal weiter zu klicken. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegen jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die Beziehung zu mir selber in Gemeinde. Ja? Und da könnte man jetzt denken, wenn man das so liest, ich soll nicht mehr von mir halten, als sich gebührt. Ich soll mich nicht man soll nicht nach hohen Dingen trachten, sondern herunterhalten zu den Geringen. Ich soll mich nicht selber für klug halten. Könnte man jetzt eigentlich sagen, naja, je minderwertig ich mich eigentlich fühle, umso besser. Ja, Hauptsache bloß nicht denken, ich könnte oder was, ich wäre irgendwas. Ja, Hauptsache irgendwo ganz unten angesiedelt. Interessant ist, wenn man mal in den Urtext schaut, im Griechischen, werden nur zwei griechische Begriffe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich hatte kein Griechisch, Entschuldigung, ne, wird zum einen der Begriff Hyperphronein verwendet. Ja, das heißt quasi, ich selber bewerte mich über. Richtig gesagt? Danke. Ich selber bewerte mich über. Ich selber ziehe mich quasi nach oben. Aber im Gegenteil geht es eben nicht darum zu sagen, ich halte mich ganz runter, sondern das Wort, das hier verwendet wird, heißt Synphronein. Übereinstimmung, Gleichsein, irgendwie in der Beziehung zu Gott irgendwie das Maß halten. Entschuldigung, das war falsch. Das Maß halten, ja? Es geht darum, das Maß zu halten. Eben nicht auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, aber auch nicht vom anderen. Die Basisbibel sagt, ne, überschätze dich nicht selbst. Ja? Oder nach nüchterner Selbsteinschätzung streben, das, was Gott für jeden bestimmt hat. Und die Fallstricke sind einfach. Ja? Ich glaube doch viel besser als der andere. Mein Glauben lebe ich viel konsequenter als der gerade neben mir sitzt. Ich lebe meinen Glauben ernster, frommer, bibelfester. Ich habe mehr Ämter, wichtigere Aufgaben, bin öfter im Gottesdienst, beschwere mich nie. Oder die anderen alleine sind die, die das eigentlich alles können. Ja, ich bin als Christ doch gar nichts wert, weil ich eben Probleme habe, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Weil es mir schwerfällt zu beten. Weil es mir schwerfällt, Beziehungen zu knüpfen. Weil ich Selbstzweifel habe, Angst und Neid. Ja, ich selber bin schlecht und alle anderen auch. Thomas Harris und Eric Byrne haben dazu eine Transaktionsanalyse betrieben. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild nochmal dazu zu beschreiben. Ne? Wie soll das Ich zu mir im Blick auf Gott sein, damit das miteinander irgendwie gut funktioniert? Ja, die erste Möglichkeit wäre nämlich zu sagen, ich bin übelst genial. Alle anderen sind, ja, irgendwer halt so. Ja. Quasi die erste Seite vom Pferd. Da ist Kommunikation natürlich ja, schwierig. Die verbinden das immer so mit Sätzen. Ne? Ich bin okay, du nicht. Ja, damit ist natürlich auch Kommunikation gehemmt. Ja, weil ich alleine der Meinung bin, genauso muss es gemacht werden und daran gibt es keinen anderen Weg. Die zweite Möglichkeit wäre eben zu sagen, also ich bin überhaupt nichts, aber die anderen, ja, also ich bin schlecht, ja, ich bin nicht okay, du schon. Führt dazu, dass ich die anderen komplett in den Himmel hebe, mich total vergrabe, vielleicht gar nichts sage, mich nicht mehr einbringe. Und das kann vielleicht auch dann dazu führen, dass ich meine Gaben nicht mehr einsetze, weil ich denke, was kann ich denn? Das ganz krasseste wäre zu sagen, ich bin nichts wert, aber ihr allen anderen auch nicht. Eigentlich, was wir hier machen, ist ja, für die Katz. Ja, warum treffen wir uns denn noch? Ja, mein Glauben ist eh so. Hä? Warum soll ich denn noch in die Bibelstunde gehen? Wir sind nur noch drei Leute. Ach, was machen wir denn jetzt noch? Lassen wir es doch sein. Ja, das wäre so der Weg, wo eigentlich gar nichts mehr geht. Der Optimalfall, den die Bibel hier beschreibt, ist der. Zu sagen, ich bin okay, ich bin in meiner Beziehung zu Gott an dem Platz oder ich suche nach dem Platz, den mir Gott zuweist und ich gestehe den anderen genauso zu sagen, ja, ihr habt euren Platz im Gott, ihr habt eure Aufgabe, nehmt die wahr und im Miteinander entsteht dann auf einmal ein Gespräch, wo man irgendwie sagt, okay, lass uns doch miteinander vorangehen. Zusammengehörigkeit und Übereinstimmung wird auf einmal möglich. Natürlich ist das jetzt der Idealzustand. Wenn das für alle Christen irgendwie der Normalzustand wäre und in allen Gemeinden der Normalzustand wäre, müsste sich Paulus jetzt ja nicht so viele mögliche oder nicht so viel Mühe machen, diesen Brief an diese Gemeinde zu schreiben. Also, ja, dass quasi man sich selber irgendwie in der Position findet und eben alle anderen genauso gesehen werden, ist der Idealzustand. Wie komme ich hin? Durch Barmherzigkeit Gottes, ne? Im Blick auf Jesus. Ja, Entschuldigung. Ja, indem ich sozusagen, gibt es das hier irgendwo? Nee, gibt es nicht. Ach doch, hier, ja, danke. Ne? Indem sozusagen diese Verbindung stimmt. Ja, indem ich mich immer wieder auf die Suche mache, zu sagen, wo ist eigentlich meine Beziehung zu Gott, wo ist meine Beziehung zu Jesus und wo will mich Gott an der Stelle hinstellen? Ja. Weil wenn ich mich dort, gesagt wird, ne, im Maß des Glaubens, ja, weil wenn ich sozusagen auch auf Jesus schaue, dann wird es auf einmal nämlich möglich, dass ich mich von Jesus an manchen Punkten zurechtweisen lassen muss. Aber dass Jesus auch auf anderer Seite sagt, ey, du bist mein geliebtes Kind und Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für Minderwertigkeitsgefühle. Dass ich meinen Wert von Gott bestimmen lasse. Ja. Oder dann eben auch im Blick auf Jesus manchmal eigene Fehler erkenne, annehme und dadurch den anderen wieder auf einmal in einem ganz anderen Licht sehen. Da sind wir wieder bei dem Splitter und dem Balken und so. Beziehung, die ich zu mir selbst habe im Blick auf Gott, ist, glaube ich, der erste Schritt, damit das Miteinander in der Gemeinde gut gelingt. Dass man miteinander gut kommuniziert, dass man miteinander gut redet. Und dass man sich gemeinsam auf den Weg macht nach vorn. Gemeinsam zu fragen, was ist unsere Aufgabe, gemeinsam zu fragen, wo sollen wir hin? Das Zweite, was relativ wichtig ist, ist irgendwie die Beziehung zu den anderen in der Gemeinde. Und da habe ich euch vor uns dieses Bild für Gemeinde unterschlagen. Ja, dieses Bild des Körpers, und ich fand das so genial, ne, weil das hier so alles zerstückelt werden kann. Ja, das Bild des Körpers findet sich in einigen Stellen. Ne, man kann das nochmal lesen im Korintherbrief, im Kolosserbrief. Und finde ich irgendwie total genial, weil es irgendwie ausdrückt, jeder ist irgendwie Teil dieses Ganzen und übernimmt eine besondere Aufgabe. Sehr cool fand ich auch diesen Satz, der da zwischendrin steht. Ne? Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe auf, so sind wir viele ein Leib im Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Kann man das mal denken? Keine Ahnung. Ich bin auf einmal der Arm von Maya oder so. Oder jemand anders der Fuß, weil ja ganz praktisch mein Fuß eben gerade nicht gehen kann. Wo bin ich auch tatsächlich für den anderen wichtig in den Dingen, die er so tut? Ich fände es total spannend. Kann man das einfach mal denken? Ja. Aber auch hier gilt irgendwie das Maß. Kein Körperteil ist das Wichtigste. Ja. Man kann sich ja irgendwie da auch nicht irgendwie abstoßen. Ja. Man kann auch auf keins verzichten. Das merkt man relativ schnell, wenn so ein Fuß fehlt, wenn ein Bein fehlt, wenn ein Auge fehlt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es reicht ja schon, wenn man mal sagt, ich habe mir meinen Finger eingeklemmt oder ich habe mir den Fuß gestoßen und geprellt oder einfach nur einen kleinen Finger gebrochen und habe einen Gips an der Hand. Dann merkt man schon irgendwie, es wird beschwerlich, wenn man irgendwas schreiben soll oder schreiben muss. Ja. Also man denkt immer, man kann auch auf so vieles verzichten. Man kann vielleicht manchmal denken, man kann auch auf den einen oder anderen in der Gemeinde verzichten. Nee, kann man irgendwie nicht. Jeder trägt ja seine Verantwortung für die Gemeinde als Ganzes und für den anderen. Deswegen kommt der Paulus ja auch relativ dringlich nach. Ja. Paulus fordert dazu auf, dass man auch seiner Gabe nachkommt. Ja, wenn dir Lehre gegeben ist, dann lehre halt. Wenn du ermahnen sollst, ermahne. Und im Gesamten entstehen dann nämlich Möglichkeiten, dass irgendwie was entsteht, was alleine gar nicht möglich wäre. Kleine Geschichte noch dazu. Ich finde das immer jedes Mal wieder total spannend zu EC Fresh. Vom EC, Jugendverband, findet alle 2 Jahre im Waldbad in Neuwürschnitz ein Jugendfestival statt. Ja, im Maximum sind da durchaus mal 1000 Leute auf dem Platz. Und es ist einfach nur total bemerkenswert, und wie das dann funktioniert. Ja, also man muss sich vorstellen, das ist ein Waldbad. Also da ist einfach nur so eine Staumauer, da ist ein See ringsrum, einfach ein bisschen Fläche und da ist nichts. Es gibt eine Toilette. Es gibt mittlerweile einen kaputten Wasseranschluss und es gibt irgendwo, naja, einen mehr oder weniger guten Stromanschluss. Damit fängt man an, Donnerstag früh. Und Freitagmittag steht da ein Veranstaltungszelt, wo 1000 Leute reinpassen. Da stehen ein großes Verpflegungszelt, 2 Zelte, wo man essen kann. Da stehen Sanitärcontainer. Da ist die ganze Infrastruktur aufgebaut, Strom, neu, ne? Wahnsinn. Ich finde das irre, wie viele Leute dann irgendwie zusammenkommen. Jeder so seine Aufgabe macht, das kriegt man ja zum Teil gar nicht mal mit, was derjenige dann so tut. Und Freitagmittag hast du dort ein EZ-Stellen und denkst dir, geil, jetzt können die Leute kommen, jetzt kann es losgehen, wir können Gott feiern ein ganzes Wochenende lang. Und dann ist es so, dann ist es Sonntagmittag, Nachmittag vorbei und denkst dir, okay, jetzt musst du alles wieder einbauen oder zusammenpacken, wieder in die Hänger und... Und 3 Stunden später guckst du dich um und es ist alles erledigt, weil jeder irgendwie mit angepackt hat, einfach nur 2, 3 Handgriffe gemacht hat und es ist ja, erledigt. Und das finde ich irgendwie das Spannende. Im Miteinander, bei so einer ganz konkreten Sache, aber auch in der Gemeinde. Wenn irgendwie viele Leute zusammenkommen, jeder eigentlich nur das macht, was er gut kann, wo ihn Gott hingestellt hat, und dann entsteht irgendwas, wo wir miteinander ganz anders nach vorne gehen können. Und im Körper sind es nämlich auch oftmals die unscheinbaren, ja, und kleinen, verborgenen Dinge, die auch dann die Dinge eben am Laufen halten. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, ach, was ich hier mache, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Doch, vielleicht ist es genau das Wichtigste, was die Gemeinde gerade braucht. Und wenn es saubere Toiletten sind, vielen Dank an alle Putzteams. Durch jeden offenbart sich, steht auch 1. Korinther 12, 17, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle mit. Ich muss mal kurz gucken, jetzt bin ich in meinen Zettel durcheinander gekommen. So. Und am Ende geht es ja nur darum zu sagen, das, was mir geschenkt ist, irgendwie weiterzugeben. Und dabei aber auch irgendwie die Motivation im Blick zu behalten. Wenn jemand gibt, soll er das wirklich mit lauterem Herzen tun. Nicht, weil er denkt, er bereichert sich selber, sondern gern geben, mit lauterem Sinn. Und Gemeinde soll auch irgendwie ja damit für jeden einen Platz haben. Und das ist vielleicht manchmal genau die herausfordernde Geschichte, zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass auch jeder sich angedockt fühlt an diesen Körper, an die Gemeinde, an den einzelnen Bibelkreis, bei uns in der Stadt, ringsrum, in Groß-Lehna, in Luca, in Markranstädt. Ich bin dazu aufgefordert, meinen Teil einzubringen. So, jetzt könnte man aber sagen, gut, okay, ich gucke einfach, dass das... Ich gucke einfach, dass ich meine Beziehung zu Gott irgendwie klar kriege und gucke vielleicht, was meine Gaben sind, bringe die in der Gemeinde ein und dann ist das ja schon alles irgendwie in Ordnung. Ja. Also man könnte ja jetzt sagen, vielleicht von dem, was ich bisher her erzählt habe, zu sagen, gut, okay, Gemeinde in erster Linie ist halt eine Pflichterfüllung. Ich bin Christ geworden, okay. Ich nehme irgendwie den Auftrag an, den mir Gott gibt, okay. Ich mache das, vielleicht sogar gerne. Aber, dann alles andere. Ich meine, man könnte jetzt noch lange darüber philosophieren, was es bedeutet, ein Teil dieses Körpers zu sein. Aber die interessante Frage ist doch, wie soll denn dieses Miteinander geprägt sein? Also, was soll denn dann diese Beziehung eigentlich ausmachen? Zu sagen, okay, wir gehören irgendwie zu diesem Körper zusammen, aber welche Atmosphäre soll denn herrschen? Wie sollen wir miteinander als Gemeinde umgehen? Wie sollen wir miteinander mit den Menschen umgehen, die um uns rum sind? Und ich habe das jetzt mal so, das sind dann so die anderen Verse, die kommen, ich habe das versucht mal so ein bisschen zusammenzufassen. Und als erstes denke ich, die Liebe sei ohne falsch. Liebe sei ohne falsch. Man könnte auch sagen, die Liebe sei untereinander echt. Man soll sich nichts gegenseitig vorspielen. Irgendwie eine Liebe, die ausdrückt, eine brüderliche Liebe, die sagt, wir gehören zusammen. Wir gehören zueinander. Und das muss ja auch nicht immer angenehm sein, dann darf man sich auch mal fetzen. Wenn ich so an meinen Bruder denke, als ich so 7, 8 Jahre alt war, wer selber Brüder hat, kann sich mal überlegen, wie das vielleicht war, oder wer Schwestern hat, wie das manchmal war. Also ich habe mich mit meinem Bruder ziemlich heftig gezankt manchmal. Das war auch manchmal nicht schön. Wir haben uns auch gehauen. Trotz allem sind wir Brüder und heute verstehen wir uns und wissen wir und haben aber trotzdem immer gewusst, wir gehören zusammen. Und lassen vielleicht auch manche Auseinandersetzungen, die man hat, nicht unser Leben bestimmen und unser Miteinander bestimmen. Mit Ehrerbietung zuvorkommen, sehe ich auch so ein bisschen darin. Aufrichtige Liebe übereinander üben, auch wirklich den anderen ehren. Das Miteinander soll geprägt sein, dass man irgendwie gemeinsam nach dem Guten sucht. Segnet statt fluchen. Übt keine Vergeltung, sondern lasst Gott das machen. Haltet Frieden, so wie es euch möglich ist. Macht euch gemeinsam auf den Weg und sucht nach den Dingen, die gut sind, die Gott möchte, die wir gemeinsam uns gegenseitig und den anderen tun. Man könnte auch sagen, oh, den drücke ich jetzt richtig was rein. Nee, so soll es irgendwie nicht sein. Das Miteinander soll geprägt sein davon, dass man Verantwortung füreinander übernimmt. Seid nicht träge, steht in der Bibel, steht in dem Text, ja, in dem, was ihr tun sollt. Wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann soll ich in gewisser Weise diese Verantwortung auch übernehmen und das nicht einfach hinziehen und sagen, ne? Ja, wenn Leute zum Beispiel zu mir kommen und sagen, du, hier im Haus fehlt, keine Ahnung was, Klopapier, dann könnte ich auch erstmal nicken und sagen, gut, schön. In 3 Wochen wird es komisch, wenn es dann ganz alle ist. Ne? Irgendwie zu sagen, irgendwie, ich bleib dran. Ich lasse es nicht einfach nur so laufen. Oder wir werden auch Entscheidungen getroffen. Lassen wir uns da ganz lange Zeit? Müssen wir da erst alles 1000 Mal bereden? Oder gehen wir wirklich miteinander voran? Bringe ich mich auch ein? Es ist eine Verantwortung füreinander, dass ich sage, lasst uns gemeinsam miteinander freuen. Ich finde das immer wieder so schön, ja, wenn die Grüße und die Ansagen hier in der Nacht der Predigt, dass auch jemand mal sagt, ey, ich habe das und das mit Gott erlebt, das ist doch genial. Zeugnis geben und sich gemeinsam darüber freuen können, dass wir geduldig miteinander hoffen, dass Dinge besser werden, dass vielleicht auch Kreise wieder wachsen. Dass wir aber auch beharrlich sind im Trübsal, das durften wir als Familie erleben. Dass man gemeinsam auch das Schwere miteinander aushält und dass es dann auf einmal gar nicht so schwer ist, sondern dass man auch die schweren Zeiten miteinander aushält. Dass man sich die Nöte der Heiligen annimmt, dass man Gastfreundschaft übt und dass man Anteil aneinander nimmt. Und es ist eine Gemeinde, die Beziehung in den Blick nimmt. Ne? Entschuldigung, jetzt zu weit. Ne? Eine Gemeinde, die Beziehung in den Blick nimmt. Dient dem Herrn, sagt Paulus. Seid brennend im Geist. Trachtet eben nicht nach diesen ganz hohen Dingen. Haltet euch als Gemeinde eben nicht selber für klug. Ja, habt eure Beziehung im Blick. Habt das Miteinander im Blick. Ja, und dann eben auch vor allem das. Ja, eigentlich fehlt ja hier noch so dieser Pfeil dazwischen, Gemeinde und Gott. Eigentlich kann man das so sehen, ne? Gemeinde und Gott. Habt auch diese Beziehung im Blick, lasst euch gemeinsam von Gott bestimmen. Und den Abschluss finde ich eigentlich total spannend. Es ist irgendwie auch eine Gemeinde, ein Miteinander, was geprägt ist, wo man sagt, dass man sich eben nicht vom Bösen überwinden lässt. Dass man als Gemeinde dann eben nicht sagt, ach, wir lassen es einfach so laufen, sondern dass man wirklich darum kämpft und danach sucht, dass man sich miteinander auf den Weg macht. Total spannend finde ich hier, dass die Ansprache wechselt. Den ganzen Bibeltext ist die Rede vom Ihr. Die Lieder des Hasses, das Böse, immer die Brüderliche untereinander sei herzlich, einer dem anderen, segnet. Es geht eigentlich den ganzen Bibeltext um die Gemeinde als Ganzes. Und plötzlich wechselt die Ansprache. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Auf einmal, am Ende des Bibeltexts, wird es persönlich. Ja? Ich will das gerne noch mal ein bisschen runterbrechen auf das Bild des Hauses. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gemeinde hier, und ich finde dieses Bild toll, ne, diese einzelnen Steine, die jeder kriegt, wenn er hier Mitarbeiter wird, was passiert denn? Wenn ich auf einmal sage, ach komm, nee, ich nehme mich jetzt hier raus oder ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, das miteinander zu gestalten. Ich habe überhaupt keine, eigentlich nervt mich das alles, ja, oder sage, ich will hier richtig auf Stunk gehen. Dann bekommt das Haus Risse. Aus Rissen in der Mauer wird irgendwann mal ein bisschen eine kaputte Mauer. Ja. Die bekommt Löcher und irgendwann sieht das Haus so aus. Das heißt, das Miteinander in Gemeinde hat tatsächlich auch irgendwas mit mir zu tun und mit meiner Beziehung zu Gott. Und wie ich schon immer gesagt habe, ne, ganz am Anfang, Gemeinde wird umkämpft sein, weil dieser Schutzraum eigentlich nicht gewollt ist. Und jetzt könnte man sagen, okay, eigentlich, ach, wenn man das so hört, ist man total frustriert. Wie soll denn das alles werden? Wie kann denn das funktionieren? Und man kann einfach sagen und fröhlich sein zu sagen, oftmals ist es und ganz oft ist es eben im Glauben, bis der Herr Jesus wiederkommt, eben ein Werden und nicht ein Sein. Ja, zu sagen, es ist eben vielleicht noch nicht das ganze Haus, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg und bauen dran. Ja, es geht um Entstehung, um den Prozess und nicht um das Sein. Und das ist vielleicht auch manchmal so dieses Bild im Kopf, was wir dann so haben. Ne? Eigentlich muss doch Gemeinde perfekt sein oder alles perfekt laufen. Und das macht uns vielleicht ärgerlich, weil wir Ecken erkennen, in denen es nicht so ist. Und dann zu sagen, okay, es ist eigentlich ein Prozess. Okay, jetzt habe ich relativ lange geredet, aber ich fand das relativ wichtig, darüber heute mal in die Bibel zu gucken. Weil ich glaube, wir als Gemeinschaftsverband in Leipzig, in Markranstädt, in Lucca, wir hier, aber auch in Groß-Lehna, passiert auch in Schönau, passiert, glaube ich, gerade sehr viel. Wir haben gerade Glaubenskurse in Groß-Lehna und in Lucca soll ein Glaubenskurs beginnen. Wir hier in Leipzig haben uns in den letzten beiden Mitarbeiterkreisen ganz dringlich die Frage gestellt, wie geht es mit uns als Gemeinde weiter? Ja? Wie wollen wir wachsen? Wie wollen wir die Voraussetzungen schaffen, damit Menschen wieder dazukommen können, wenn hier alle Plätze belegt sind? Genauso ist es aber auch in anderen Bibelkreisen so, dass man sich sagt, wie soll es denn weitergehen? Liebe Grüße nach Taucher, danke, dass ihr weitermacht, dass ihr dranbleibt. Dass ihr eben nicht sagt, ach, was soll's denn? Wenn man nämlich auf einmal sieht, die Leute sterben aus den Bibelkreisen. Wir sind doch nur noch drei Leute, wie soll's denn weitergehen? Ne, diese Sorge manchmal, die um das Fortbestehen mancher Kreise. Wie wird's im Verkündigungsdienst? Ne? Herzliche Einladung nochmal dazu. Es gibt ja, ein bisschen Seminarreide. Ne? Wir sind da wirklich ernsthaft auf der Suche nach Leuten, die sagen, ich möchte mich einbringen, ne? Nicht nur hier, sondern vielleicht auch im Bezirk, möchte Kreise besuchen, von Jesus erzählen. Ja, wie wird das werden? Und dann kommen ganz schnell diese Fragen, was wird denn werden? Was macht das mit uns? Was macht das mit dem Miteinander? Und ich höre das schon sehr genau, wenn dann auch Leute sagen, genau an dieser Frage, ne, wie wollen wir wachsen, ist eigentlich unsere letzte Gemeinde zerbrochen. Dann denkt man, ja, was passiert denn jetzt? Wie geht's denn weiter? Auf der anderen Seite könnte man sagen, man will ja auch auf keinen Fall was falsch machen. Ja? Oder manches schleicht sich einfach ein, dass Beziehungen durcheinander kommen, einfach weil man sagt, man macht sich gemeinsam miteinander auf den Weg oder es kommen einfach Leute dazu. Oder man fällt auf der anderen Seite vom Pferd und sagt, naja, dann machen wir halt nichts, dann können wir wenigstens nichts falsch machen. Ist das das Richtige? Ich denke, nee. Mutig vorangehen. Ja? So wie Paulus schreibt, dienen. In den Dingen, für die Gott uns gebrauchen kann. Ich möchte den Platz irgendwie einnehmen, den Gott mir zuteilt. Ja, wie kann man das tun? Wo fängt man an? Ich denke, anfangen tut man vielleicht in Epheser 3. Und damit möchte ich dann eigentlich auch schließen. Ne? Epheser 3, 14 bis 21. Paulus schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über allem, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man kann miteinander beten. Und das möchte ich gern tun. Vater, ich will dir Danke sagen, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest in der Gemeinde, dass du jeden Einzelnen begabt hast mit den wunderbarsten Dingen, dass du jeden Einzelnen in eine Gemeinde rufst und dass du ja auch dazu aufforderst, diesen Platz einzunehmen. Ich will dir danken, dass wir zueinander gehören können. Ich will dir danken, dass du uns als Gemeinde gebrauchen willst, dass du uns in diesen Stadtteil gestellt hast. Und will dir danken für so vielen Segen, den wir als Gemeinde und ja auch Bezirk hier in Leipzig erfahren durften. Ja, aber manchmal ja, ist einfach Sand im Getriebe. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist das Miteinander auch einfach ja, vielleicht problematisch. Vater, ich will dich bitten, dass du deinen Segen dazu schenkst, dass du uns ausrüstest mit deinem Geist, um die Dinge zu tun, die ja, wir tun sollen. Ich will dich bitten, dass du Frieden schenkst in allem miteinander. Ich will dich bitten, dass du ja, unsere Herzen stark machst, dass du uns die Dinge zeigst, wo wir an uns selber arbeiten müssen, wo ich an mir arbeiten muss. Dass du aber auch die ja, manchmal die Sorgen und den Selbstzweifel nimmst, wo wir uns für zu gering halten oder ich mich für zu gering halte. Und ich will dich bitten, dass du es uns deutlich machst, welchen Weg du mit uns gehen möchtest, mit der Gemeinschaft hier in Leipzig, mit Markranstädt, mit Luca, Schönau, Groß-Lena und allen Bibelkreisen hier in der Stadt. Und will dir danken für viele Mitarbeiter und Leute, jeden Einzelnen, der sich einbringt. Hab Dank dafür. Amen.